Ich glaube, dass da man da ja auch sieht, was in diesem TikTok-Trend irgendwie wenig stattfindet, ist so dieses, also findet auch statt, aber ich glaube, viel weniger ist so dieses, nein, ihr versteht das völlig falsch. Also es ist ja ein sehr auf Empathie ausgelegter Trend, der nicht so sehr mit dem Finger zeigt und sagt, nein, das ist aber, das versteht ihr so manchmal, das ist überhaupt nicht die gleiche Ebene. Und ich glaube, dass das vielleicht auch aus so einer, vielleicht kommt das auch aus dieser aktuellen politischen Lage, wo man merkt, oh, es wird gerade immer ernster.
Mauerecho. Ost trifft West.
Der Nachwende-Kinder-Talk.
Weil der Zusammenhalt keine Mauer kennt.
Brücken bauen statt Grenzen denken.
Der Einheitspodcast der Taz-Panther-Stiftung.
Mit Dennis Schiponda.
Und Marie Eisenmann. Hallo und herzlich willkommen zu Mauerecho Ost trifft West, dem Einheitspodcast der Taz-Panther-Stiftung bei der Nachwende-Kinder-Edition mit meiner Co-Moderatorin Marie Eisenmann.
Hallo und meinem Co-Moderator Dennis Schiponda.
Ja, erklär doch nochmal, wie es abläuft, weil das ist ja eine andere Edition, als wir sie sonst so haben, wo ich allein moderiere.
Genau, in unserem neuen Format fangen wir als erstes immer mit der Review an, wo wir nochmal über das Thema der klassischen Edition aus unserer Perspektive reden, unsere junge Perspektive da auch nochmal drauf blicken lassen und auch das vielleicht versuchen, aus einer Ost-West-Perspektive nochmal anders zu betrachten. Dann haben wir unsere zweite Rubrik Let's Talk About, wo jeder von uns beiden ein Thema mitbringt, über das wir dann diskutieren, auch mit unserer Ost-West-Perspektive. Als drittes hat jeder eine Top 3 der letzten Wochen mitgebracht, unsere Highlights quasi, in der Zeit, in der wir uns nicht gehört haben.
Und dann steigen wir doch auch gleich ein in unsere erste Kategorie, die Review. Letzte Woche habe ich mit Steven Solbrig und Martin Theben über das Thema Behinderung in Ost und West gesprochen. Und was war denn so dein erster Eindruck von diesem Podcast?
Also ich fand einmal das Thema mega, mega cool, weil das für mich persönlich, also so ein richtiges Herzensthema, weil ich selber einen Bruder habe, der eine Behinderung hat und dieses Thema, also grundsätzlich nicht mal jetzt nur mit Ost-West-Bezug, aber grundsätzlich total unterrepräsentiert ist, finde ich. Und deswegen fand ich das total spannend, diese Perspektiven von den beiden zu hören. Ich habe gemerkt, dass es ging ja zum Beispiel auch um irgendwie den linken Umgang mit dem Thema Behinderung in Diskussionen um Sexarbeit oder auch, ich glaube, Abtreibung oder Pränataldiagnostik wurde auch kurz angesprochen. Ich habe gemerkt, dass das so Themen sind, wo ich irgendwie dadurch, dass ich mit dem Thema Behinderung aufgewachsen bin, immer dieses Thema so ein bisschen mitdenke, aber auch nicht so total aktiv, weil ich ja selbst keine Behinderung habe, aber ich ganz oft so ein diffuses Gefühl habe von, hier fehlt irgendwie was. Und in Diskussionen zum Beispiel um Abtreibung, wo ich natürlich irgendwie so eine total Pro-Abtreibungsperspektive habe, aber gleichzeitig auch immer merke, okay, aber ganz selten findet irgendwie, sagt auch mal jemand, man darf aber zum Beispiel Menschen mit Behinderung bis zum Ende der Schwangerschaft abtreiben und nicht wie bei der normalen Frist nach den 3 Monaten. Und ich merke, dass da so ein, ja, dass ich immer das Gefühl habe, da fehlt was und das ist eigentlich total wichtig, dass man darüber spricht.
Aber das ist ja auch so allgemein so ein Punkt, weil welche Thematiken von Menschen mit Behinderung werden denn von anderen Gruppen mitbedient automatisch? Ne? Also es ist vielleicht wenn wir jetzt die größten Gruppen ansehen von Marginalisierung, ne, das ist Klassismus, Frauen, Menschen mit Migrationsgeschichte und trotzdem wird da ganz oft nicht mitgedacht, wie die Perspektive von Menschen mit Behinderung ist. Und ich finde so ein ganz krasses Bild war für mich auch nochmal, ne, die Folge davor, die klassische. Da ging es ja ums Thema Religion und wir waren auf dem Kirchentag. Und da waren so Menschen mit Behinderung super inklusiv und ganz normalisiert mit dabei. Und ich dachte mir, das ist voll schön und voll krass.
Ja, ich habe da natürlich eine andere Perspektive, aber ich habe schon auch, also ich habe natürlich immer meinen Bruder wahrgenommen. Ich war auch als Kind freiwillig, weil mein Bruder ist zu einer Schule gegangen, die so ein bisschen versetzt Ferien hatten als meine Schule. Das ist meine Regelschule, das heißt, ich bin ganz oft in meinen eigenen Ferien bei meinem Bruder mit in die Schule gegangen, weil ich es da irgendwie total cool fand und habe natürlich dann relativ viel Kontakt zu Menschen mit Behinderung gehabt, aber auch irgendwie immer nur in diesen Enklaven quasi, also in seiner Schule, in seinem Kindergarten, dann natürlich, wenn er irgendwie Freunde zum Besuch hat, aber so im Alltag habe ich das auch total wenig wahrgenommen
Aber dann ist doch dieses, dann ist es doch gar nicht, weil du hast gesagt, nein, ich habe da jetzt eine andere Perspektive drauf. Und eigentlich hast du nochmal bestätigt, was ich gerade gesagt habe, weil du gesagt hast, naja, immer nur in diesen Enklaven.
Ja, genau.
Also nicht
ja,
im
ja.
Allgemeinen, sondern auch immer nur in diesen, sozusagen in der Sonderschule sozusagen,
genau, aber
in Sonderstrukturen.
Ich wollte noch auf einen anderen Punkt hinaus. Dadurch, dass ich aber trotzdem ja, ich hatte ja diesen Kontakt und war dann aber auch wieder in Kreisen, wo Leute diesen Kontakt gar nicht hatten. Das heißt, ich hatte immer so das Gefühl, in so einer Vermittlerposition auch zu sein, wo ich irgendwie gemerkt habe, ist zum Beispiel auch irgendwie, wenn ich mit Freundinnen gespielt habe und mein Bruder war irgendwie dabei und mein Bruder, der ja doch auch ja irgendwie ein bisschen anders ist als andere Kinder, aber dann teilweise vielleicht auch gemerkt habe, okay, meine Freundinnen, die reagieren da jetzt aber irgendwie anders auf ihn, weil die kennen Menschen mit Behinderung einfach kaum. Weil ich auch, aber ich war, hatte schon so eine Zwischenposition. Aber ich sehe das natürlich total, dass, also ja, es findet nicht statt. Und ich finde das auch auffällig, dass auch in einer Stadt wie Berlin, dass in einer Stadt, wo man eigentlich die meisten marginalisierten Gruppen eher mehr wahrnimmt als irgendwie auf dem Land oder als in anderen Teilen von Deutschland, selbst Menschen mit Behinderung irgendwie auch hier total unsichtbar bleiben.
Ich glaube, das ist nochmal ein gutes Abschlussstatement, damit wir so jetzt aus der Review rauskommen und in das Thema dieser Woche nochmal reingehen. Dann starten wir jetzt mit der zweiten Kategorie Let's Talk About.
Genau, und da habe ich erstmal eine Sprachmemo wieder mitgebracht.
Ich positioniere mich auf jeden Fall für ein Verbot der AfD. Zum einen, weil der AfD wurden ja jetzt in der Vergangenheit schon oft Verbindungen zur rechtsextremen Szene nachgewiesen. Und eine Partei, die demokratischen Werte mit Füßen tritt oder auch ja einfach in ihrer Arbeit nicht vertritt, sollte meiner Meinung nach nicht im Bundestag sitzen. Genau, und dann kommt ja auch immer das Argument, ja, die Demokratie oder eine Demokratie muss ja auch extreme Meinungen aushalten. Aber ich finde, Meinungen oder die Meinungsfreiheit hat ja auch ihre Grenzen, und wenn eine Partei Menschen offen diskriminiert aufgrund von ihrer Herkunft, Geschlecht oder sexueller oder religiöser Orientierung, dann sollte man dem auf jeden Fall Grenzen setzen.
Und vielleicht ganz kurz, das ist eine Sprachmemo von Julia, die ist genauso alt wie ich, also 1999 geboren, kommt auch aus Baden-Württemberg und arbeitet als Videojournalistin. Was meinst du denn zu dem Thema?
Naja, ich bin schwarzer, schwuler, ostdeutscher Mann mit polnischen Wurzeln und ADHS-Hintergrund aus der Arbeiterklasse. Dass ich jetzt für den AfD-Verbot bin, das ist, glaube ich, jetzt nicht so weit hergeholt. Für mich gibt es da eigentlich auch keine Diskussion, weil ich denke mir die ganze Zeit, wir sind eine wehrhafte Demokratie, dann sollten wir diese wehrhafte Demokratie auch irgendwo mal auspacken und zeigen. Die können uns doch nicht die ganze Zeit auf der Nase rumtanzen. Und wie lange will man jetzt noch hin und her diskutieren, bis sie 30% haben, bis sie 20%, also haben sie ja schon, aber bei 20% sind schon alle so, ja, die sind zu groß, um sie noch zu verbieten. Ja, wie, also sie werden nicht mehr so viel kleiner. Und dieses Gedankengut ist nun mal in der Gesellschaft Teil von, wir müssen jetzt vorgeben, bevor sie zu groß werden, dass sie halt wirklich eine Option haben, mitzuregieren oder dieses Land nicht nur in der Opposition zu verändern, sondern auch in Regierung oder dieses Land. Man merkt es doch schon, wie diese Stimmung sich in den letzten Jahren so vergiftet hat, also nicht hat, sondern von ihnen vergiftet wurde, dass jetzt da auch mal Sense sein muss.
Ja, vielleicht kommen wir von der Meinung erstmal noch kurz zum Faktischen. Also wieso ich dieses Thema auch mitgebracht habe, ist natürlich einerseits, weil der Verfassungsschutz dieses Gutachten erstellt hat, das am 2.5. auch publik wurde und in der die AfD als gesichert rechtsextrem eingestuft wurde. Am 9.5. hat dann die AfD dagegen geklagt beim Verwaltungsgericht Köln und dann Einblick in das Gutachten bekommen. Und bis dieser Eilantrag gerichtlich geklärt ist, gilt die AfD jetzt weiterhin wieder aber nur als Verdachtfall, quasi, obwohl sie ja vorher eingestuft war. Am 13.5. wurde dieses Gutachten, das eigentlich unter Verschluss bleiben sollte, geleakt durch mehrere Medien, also Cicero, Nius und die Junge Freiheit unter anderem, glaube ich. Dieses Gutachten ist ein bisschen mehr als 1000 Seiten lang und der Verfassungsschutz hat dafür aber vor allem öffentliche Aussagen verwendet, also Interviews, Reden, Bücher etc., also da, worauf eigentlich alle Zugriff haben. Und die Einstufung als rechtsextrem kam vor allem wegen der Muslimfeindlichkeit und dem völkischen Denken, das der AfD nachgewiesen wurde. Und natürlich haben sich auch in den letzten Wochen oder letzten Tagen auch einige Leute der neuen Regierung zu diesem AfD-Verbot geäußert. Einmal hat Carsten Linnemann, der CDU-Generalsekretär, gesagt, dass er dem AfD-Verbot skeptisch gegenübersteht. Lars Klingbeil, der SPD, also SPD-Chef und Vizekanzler, befürwortet eine Prüfung des Verbots. Und auch die Bundesjustizministerin Stefanie Hubig will dieses AfD-Verbot prüfen. Alexander Dobrindt meint, dass ein Gutachten, also der neue Innenminister der CDU, meint, dass ein Gutachten allein nicht ausreicht für ein Verbotsverfahren. Und grundsätzlich, dieses Verbotsverfahren kann vom Bundestag, vom Bundesrat oder von der Bundesregierung beantragt werden. Und es müssen dabei mehr, also damit die Partei dann auch verboten wird, müssen mehrere Kriterien erfüllt sein. Einerseits muss der Partei eine verfassungsfeindliche Gesinnung nachgewiesen werden und es muss auch der Nachweis erbracht werden, dass die Partei ihre Ziele aktiv und kämpferisch verfolgt und auch Erfolgsaussichten hat. Also ich würde aus dem Bauch heraus das AfD-Verbot auch total befürworten, aus den Gründen, die Julia genannt hat, aus den Gründen, die du genannt hast, dass ich Befürchtungen habe, was passiert, wenn dieses AfD-Verbot geprüft wird und dann im Endeffekt nicht durchkommt. Ist das bei dir ähnlich oder machst du dir darüber gar nicht so Gedanken?
Ich finde, es ist Bullshit. Also tut mir leid, aber was soll denn passieren? Dann macht die AfD genau das, was sie bis jetzt auch gemacht hat. So, wenn wir sie nicht verbieten, dann wird sie weiter den Opfermythos fahren, dann wird sie weiter so tun, als würde sie ausgegrenzt werden, dann wird sie sich weiter versuchen zu normalisieren und dann passiert das, was die letzten Jahre passiert ist, einfach weiter. Ein Dobrindt hat nirgends, und ich sehe das bei ihm nicht, die Kompetenz, und auch eine CDU hat nicht die Kompetenz, in der Form, wie sie gerade aufgestellt ist, einer AfD irgendwas entgegenzusetzen. Die AfD wird immer stärker, nicht nur wegen der CDU, sondern wegen allen Parteien, weil keine Partei irgendeine Form von Mittel hat, dagegen vorzugehen, was sie macht. Weil das Einzige, was tatsächlich helfen würde gegen eine AfD, wäre eine vernünftige Sozialpolitik, wäre ein vernünftiges Umverteilen von oben nach unten, wäre eine konsequente Politik für die Demokratie und nicht immer dieses Wischiwaschi, irgendwas in der Hälfte und wir versuchen sie alle. Und das ist ja nicht nur die CDU, sondern alle haben versucht, sie rechts zu überholen. Und dann wählen die Leute das Original. Es gibt genug Wissenschaft, die gesagt hat, was müssen wir machen, und das macht Politik nicht. Und deswegen glaube ich nicht, dass es auf einem anderen Wege besser werden kann als dieses Verbot. Und wenn sie nicht verboten gehört, dann ist es nun mal so, das ist Demokratie, dann müssen wir damit leben, dass diese Partei wie in Österreich zum Beispiel oder Ungarn oder Polen mit uns halt existieren muss.
Ja, ich glaube auch, dass da diese Rechtsstaatlichkeit auch auf jeden Fall nicht aufgegeben, also diesen Weg, den man ja auch aufgrund der deutschen Geschichte hat, auf jeden Fall auch nicht aufgegeben werden sollte, nur weil man fürchtet, dass die AfD das total für sich instrumentalisiert. Ich glaube, da muss es einen anderen Weg irgendwie gehen, wie man mit diesem Opfermythos, den man ja auch nicht nur bei der AfD, den sieht man ja bei den neuen Rechten eigentlich überall, wie man damit umgeht, ohne sich immer dem quasi so fügen zu müssen. Da bin ich total bei dir. Ich habe mich darüber hinaus noch gefragt, ob das AfD-Verbot vielleicht auch zu, ob das so, weil wir hatten ja in den letzten Tagen, es gab diese die neue Verteidigungswelle, hieß sie so? Die letzte Verteidigungswelle, wo 5 Mitglieder festgenommen worden sind, also eine Gruppe junger Neonazis, die sich über eigentlich TikTok gefunden haben oder organisiert haben. Der jüngste davon, der festgenommen wurde, war tatsächlich 14 Jahre alt, was ich richtig krass finde. Das heißt, wir sehen diese Radikalisierung von Jugendlichen, die so auch parallel zum Aufstieg der AfD die letzten Jahre verlaufen ist. Und ich habe mich gefragt, würde ein AfD-Verbot zur Deradikalisierung von Jugendlichen beitragen? Was ist da deine Meinung dazu?
Ich will nochmal einen Schritt zurückkommen, auch aus einer ostdeutschen Perspektive, warum ich finde, dass sie verboten gehört. Ich habe für irgendeinen Podcast zu Radikalisierung, also für eine Folge von uns sozusagen, mir mal so einen Podcast von der AfD angehört. Und die haben 3 Ziele ausgewiesen für diese Wahlperiode. Das ist einmal, dass sie eine Parteischule aufbauen wollen. Das ist einmal, dass sie weiter in die Mitte der Gesellschaft gehen wollen. Und das wollen sie machen, indem zum Beispiel verschiedene Abgeordnete zusammen ein großes Bürogebäude sozusagen oder ein großes Büro mieten, wo man dann Veranstaltungen machen kann, wo die Mitte der Gesellschaft immer eingeladen wird aus der Nachbarschaft. So, und das sind so Thematiken, wo ich halt sage, genau deswegen muss sie auch verboten werden, weil hier in Ostdeutschland erleben wir schon, wie diese Strukturen, die aufgebaut haben, über die Jahre so verankert sind in der Gesellschaft, nicht unbedingt, weil die so toll finden, was die machen, aber weil sie so abgefuckt sind von den anderen Parteien. Und ich merke das auch selbst, dass ich halt irgendwie teilweise mir denke, boah, was soll ich noch wählen? Weil irgendwie keine Partei, also da ist schon so ein bisschen Misstrauen in die Strukturen. Das ist auch bei mir da, aber ich werde damit dafür jetzt deswegen jetzt nicht antidemokratisch so. Und zu deiner Frage mit den Jugendlichen, ja, auf jeden Fall, wir sehen doch auf TikTok überall, ne, es kommt wieder zurück, so eine Male Culture, the Malesphere oder Manesphere, wie auch immer, dass wieder das, was die in den 90ern bei uns vor der Schule gemacht haben, irgendwelche Rechtsrock-CDs verteilen und irgendwo dann Jugendtreff aufbauen und sowas alles, das passiert jetzt wieder, aber in Form von TikTok.
Ja.
So, sie fangen an, sie wollen wieder die prägende Jugendkultur werden, sie sagen wieder, so läuft das hier, das hört ihr, so zieht ihr euch an, das macht ihr, und die Leute wollen irgendwie zugehören in dieser verlorenen Zeit, irgendwie auch, ja, einfach junge Menschen, die irgendwie orientierungslos sind und die, ne, ist manchmal einfacher, und ich glaube, das gilt auch für viele Erwachsene, dass sie sagen, dass ihnen jemand sagt, wie soll das hier jetzt laufen, damit sie so ein bisschen selbst entlastet werden in ihrem Leben. Und da ist halt so, das macht mir wirklich Sorgen, weil wir auch für TikTok in einer Gesellschaft leben, die nicht darauf ausgerichtet ist, damit umzugehen, als Medienphänomen sozusagen.
Ja, wobei wir dann, also das ist ja, das ist auch der Punkt, wo ich mich gefragt habe, dieses AfD-Verbot, was da vielleicht auch noch nicht uninteressant ist oder nicht unwichtig ist, das, was du gemeint hast, dass die irgendwie so eine, was eine Parteizentrale eröffnen, Parteibüro
ja,
für die Mitte der Gesellschaft. Ein Punkt ist ja, die Partei quasi komplett zu verbieten, dass sie auch dass ich keine neue Partei mehr gründen darf, die mit den gleichen Leuten und mit den gleichen Zielen und so weiter. Das andere ist aber, dass mit einem Parteiverbot ja auch die komplette Finanzierung entzogen wird. Und da muss man aber gar nicht so weit gehen bis zum Parteiverbot. Zum Beispiel bei der NPD war das ja so, die bis heute nicht verboten ist.
Aber
denen die Gelder.
Die Hälfte machen davon. Warum? Wo gibt dir die AfD gerade einen Punkt?
Nein,
dass du
sagst? Das ist ja kein Argument. Das wäre aber ein Argument für dieses Prüfverfahren, weil das ja ein Mittel ist, dass, selbst wenn man es nicht schafft, diese Partei zu verbieten, man es schaffen könnte, dass denen die Gelder entzogen werden. Also ich habe mir das auch mal aufgeschrieben.
Das kannst du auf jeden Fall machen. Das ist ja ein unabhängiger Schritt, Finanzierung zu entziehen.
Genau, und das ist bei der AfD auch nicht unerheblich, wie viel das ist.
Bei der NPD hat man es ja auch gemacht. Da war nur der Punkt, ja, die war zu unwichtig, deswegen verbieten wir sie jetzt nicht. Aber Gelder hat man ja entzogen. Und ich glaube, ein Drittel oder so von dem, was die AfD hat, wäre, glaube ich, dann weg.
Ja, also es gibt auf jeden Fall die staatliche Parteienfinanzierung, die entzogen werden würde, aber auch das Privatvermögen würde eingezogen, wenn die AfD verboten wird. Und das Privatvermögen lag 2023 bei der AfD bei 38 Millionen, also auch durch private SpenderInnen und so weiter. Und zumindest dieses staatliche Parteienfinanzierung könnte schon mal entzogen werden, wenn man, also ich meine, wir sind ja noch nicht mal bei dem Punkt, wo dieses Verbotsverfahren eingeleitet ist. Aber das wäre zum Beispiel ein totales Argument dafür. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es eben auch wichtig, sich vor Augen zu halten, dass ein Parteienverbot aber auch nicht das komplette Problem des Rechtsextremismus lösen würde. Wie du sagst, da braucht es auch Sozialpolitik dafür, weil diese Unzufriedenheit der Menschen und auch dieses Radikalisierungspotenzial, das da ist, das ist ja nicht einfach weg, wenn die AfD weg ist, weil die AfD würde zum Beispiel auch ihre Kommunikationskanäle verlieren. Das heißt, über die Partei könnte zumindest auf TikTok quasi nicht mehr radikalisiert werden. Aber natürlich sind die bestens vernetzt.
Aber es ist ja nicht nur Social Media. Wenn du in Sachsen auf dem Land unterwegs bist, wer zahlt denn teilweise die Strukturen, die sich dort miteinander vernetzen, mit dem dritten Weg, mit nicht solidarisches, sondern da war letztens ja auch so eine jugendliche Gruppe, die haben sich SS irgendwas genannt. Ich muss gerade überlegen, was war das? Irgendwas mit
sächsischen
Separatisten, ja. Genau sowas. Und die sind ja dann auch in diesen AfD-Strukturen mit dabei, dann sind da Leute, die lassen die in den Bundestag. Wie viele Straftäter, die auch Gewaltstraftäter sind, nicht mehr nur irgendwie so ein minderschweres Delikt, sondern wirklich Straftäter sind da dabei. Dieses ganze Geld, was da mit drin ist, damit zahlen die ja auch die Strukturen für die gesamte Rechte, nicht nur für die Partei sozusagen. Und das muss halt weg, weil der Aktivismus von links in den ostdeutschen Bundesländern, der ächzt einfach, der kann nicht mehr. Und genau dieses, einfach mal dann so eine Periode, ne, wir wissen, dass wir das nicht einfach wegbekommen, aber so 5 Jahre, damit wir unsere Strukturen wieder ein bisschen auf stärkere Füße stellen können, damit wir sagen können, okay, versuchen uns besser zu vernetzen, wir versuchen in die Räume reinzugehen, wo Politik und der Rest der Gesellschaft nicht mehr ist, dass wir da wieder versuchen zu arbeiten. So, und natürlich werden die sich irgendwie neue Strukturen bauen und dann, aber das müssen die erstmal wieder aufbauen. Hm. Und die sind nicht einfach wieder
es
irgendwo.
Es ist auch ziemlich schwierig. Also wenn die einmal verboten ist, dann können ja auch die Leute, die gerade groß sind in der AfD, die ja auch Beliebtheit ziehen, können ja nicht einfach dann eine neue Partei gründen, die nach dem gleichen Prinzip funktioniert. Also das ist ja, wäre ja mit einem Parteienverbot quasi aufgehoben. Aber vielleicht können wir uns da auch darauf einigen, dass es auf jeden Fall dazu führen würde, dass man quasi anstatt irgendwie mehrere Feuer gleichzeitig zu löschen, man ein Feuer schon mal gedämmt hätte und sich dann auf andere Feuer konzentrieren könnte, wie die Radikalisierung von Jugendlichen oder grundsätzlich die Radikalisierung von Menschen, die AfD wählen.
Und das ist ja so ein Punkt, dass diese, ne, Radikalisierung nach rechts, das braucht hier jetzt nicht nur eine Maßnahme und dann ist das fertig, sondern wir müssen politisch mal gucken, was muss jetzt wirklich angegangen werden, damit die Leute einen Unterschied spüren, damit sie das Gefühl haben, ist, ne, ich glaube auch, das ist so ein bisschen in den 90er Jahren, was auch so, in dem Moment, als es uns wieder besser ging, weil irgendwie der kranke Mann Europas so ein bisschen geheilt war und dann, ich habe gestern irgendwie im Podcast gehört, dass eigentlich die 60er Jahre und die 2010er Jahre, die wirtschaftlich erfolgreichsten oder reichsten sozusagen für Deutschland waren. So, ne? Und dann hat sich auch dieser Rechtsruck hat sich dann auch wieder so ein bisschen gelegt. Ne? Wenn wir da wieder angreifen können an den Stellen, es geht den Menschen besser. Ne? Wenn wir dann unser Bildungssystem mal umstellen können, dass es Medienbildung gibt, vernünftige, dass wir wieder eine vernünftige Demokratiebildung haben. Wenn wir ein Demokratiefördergesetz hätten, wo Projekte und NGOs und so nachhaltig arbeiten können und das nicht, ne, diese Projektitis immer ist, wo dann Leute auch keinen Bock mehr haben, in diesen prekären Situationen zu arbeiten. Wenn wieder Infrastruktur aufgebaut werden kann, ne, das muss ja auch erstmal alles ein paar Jahre passieren, bevor da irgendwas passiert, ne, und wenn diese ganzen, und das könnte man dann erstmal wieder vorbereiten. So, aber und das wäre das für mich, also das wäre für mich halt dann ganz wichtig.
Brauchst natürlich auch die Regierung, die genau diese Ziele auch hat und die dann auch umsetzt.
Und ich glaube, das ist tatsächlich das Schwierigste für mich, weil dieser Aktivismus an sich, egal wie schwierig das ist, wir wissen alle, dass wir nicht bis morgen die Welt geheilt haben und alles wieder besser wird. Das, was mir, also mich tatsächlich manchmal so am Aktivismus nervt, aber das ist für mich persönlich so, dass ich sage, wir können ja hier machen, was wir wollen. Wenn aber die Politik die großen Strukturen nicht verändert, dann ist das halt ein Tropfen auf den heißen Stein. Und dann schaffen wir es vielleicht, so gewisse kleine Räume zu halten. Aber diese große Welle, die über uns hinwegschwappt gerade, ich weiß nicht, ob wir das nur mit Aktivismus und NGO, also Zivilgesellschaft, schaffen. Das ist was anderes, als eine Asylsuchende zu unterstützen und dort Strukturen aufzubauen und dann dazu helfen. Das kann man irgendwie bewältigen als Zivilgesellschaft, auch ohne die Politik. Aber so das gesellschaftliche Leben zu erhalten, da brauchen wir die Politik zu. Und ich sehe gerade keine Akteure, außer vielleicht eine in der Linken, aber ich glaube halt nicht daran, dass in einem konservativen Land wie Deutschland die Linke irgendwann so stark werden kann, dass sie da irgendwie tongebend ist, dass sie die SPD und die Grüne auch wieder wirklich mal nach links mitzieht. Ich sehe einfach keine Persönlichkeiten, die da was verändern. Also ich glaube, es braucht in der gesamten Politik auch, um Vertrauen wieder aufzubauen, einen Generation-Change, der aber massiv ist.
Mhm. Ja, und der auch ein Ernst nehmen quasi, dass es einen Grund gibt, wieso Leute AfD wählen, die hinausgeht über irgendwie, sie haben ein Problem mit MigrantInnen. Und das ist ja der Punkt, den man, wo man das Gefühl hat, dass es irgendwie, das ist halt so die Antwort von der CDU oder von rechts, dass man sagt, okay, na, das, wir sind die Migrationspolitik nicht richtig angegangen. Aus so linksliberaler Sicht ist oft, ja, wir müssen die Menschen doch nur ein bisschen mehr aufklären und auch ein bisschen deutlicher machen, dass hier auch Rechtsextreme, und sie gehen halt mit der Politik der CDU, aber dass man irgendwie aufhört, davon auszugehen, die Leute sind einfach nur zu blöd. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, dass man sagt, okay, wir haben strukturelle Probleme, die zu einer Unzufriedenheit zu Verlustängsten, zu Angst grundsätzlich führen, die dann irgendwie ein riesiges Potenzial für faschistische und rechtsextreme Ideen liefern.
Ja, aber wir müssen auch aufhören, so naiv zu sein. Also wenn Leute gerade nicht zufrieden sind mit der Situation und dann sich in den Rechtsextremismus flüchten, dann haben wir als Gesellschaft, und das müssen wir uns endlich mal eingestehen, einfach ein ganz fettes Rechtsextremismus- und Rassismusproblem. Und wir sind auch in der Krise sozusagen der Demokratie, obwohl ich sagen würde, dass unsere Demokratie in ihrer Konstitution, in ihren Institutionen sehr stark und gefestigt ist. Nur die handelnden Akteure finde ich schwach, muss ich ehrlich einfach mal sagen. Und ich würde mir einfach viel mehr wünschen, dass wir beherzt für unsere Demokratie kämpfen. Wir müssen uns endlich mal ehrlich machen. Wir sind halt einfach ein Land der Verdränger und nicht der Aufarbeitung. Und wenn wir nicht akzeptieren, dass es einen Teil in Deutschland gibt, der rechtsextremen Tendenzen nahesteht oder rassistischen Tendenzen, weil das in unserer Gesellschaft nun mal spätestens seit dem Kolonialismus, seit dem Zweiten Weltkrieg so angelegt ist. Und das müssen wir uns auch eingestehen können und das offen sagen können. Nur dann werden wir was ändern können. Sonst wird das in Wellen immer so weitergehen, dass es sich mal mehr zeigt, mal weniger zeigt, aber es ist immer da. Und so kriegt man das halt einfach nicht weg.
Ja, ich glaube, also auf jeden Fall hat Deutschland ein Rechtsextremismusproblem. Ich glaube, wenn man sich die Entwicklung der Rechten oder diesen Rechtsruck, wobei ich das auch irgendwie nicht den passenden Griff finde, aber so global anschaut, dann geht es ja darüber hinaus, dass Deutschland ein Rechtsextremismusproblem hat. Und ich glaube, da ist es schon wichtig, dass gerade in der westlichen Welt im Moment Probleme des Systems sichtbar werden, wo eine große Unzufriedenheit in der Gesellschaft da ist und wo es linke Politik nicht schafft, die irgendwie einzusammeln. Und ich glaube, das ist auf mehreren Ebenen, glaube ich, ein Umbruchspunkt, der auf mehreren Ebenen ernst zu nehmen ist. Der ist eben ernst zu nehmen auf dem, was du gerade gesagt hast. Man muss sich ehrlich machen, man muss sich die Wurzeln anschauen, die auch in jedem Land irgendwie anders sind. Aber ich glaube, man muss sich auch dieses Systemische anschauen. Und das passiert ja nicht.
Ja, aber ich glaube, also ich bin mir nicht ganz sicher, wenn man das global sieht, ja, da gibt es gerade einen Shift. Ich glaube, die gibt es aber immer mal wieder, dass man konservativer, mal liberaler wird. Ich
aber
glaube,
wieso
Deutschland,
ist der Shift jetzt?
Deutschland ist aber noch mal ein bisschen was anderes. Weil ich glaube, also es gibt ja so Studien, die immer aufweisen oder Studien, die aufgewiesen haben, dass umso schlechter der soziale Standard ist, in dem Menschen gerade leben, umso größer die Zukunftsängste, umso mehr trifft. Also kann man eher eingecatcht werden von rechts- oder linksextremen Kräften. Und Deutschland ist für mich aber trotzdem noch mal ein Sonderfall, weil es ja trotzdem in der Vergangenheit immer wieder diese Episoden gab. Und das alle sind dann immer so wie bei Sylt oder so, ach, das ist jetzt wieder eine neue Erscheinung, wo ich sage, nee, das war vor 10 Jahren da, das war vor 90 Jahren da, das war auch, als die Vertrags- und Gastarbeiter hier waren, gab es auch mal so eine heiße Phase. Das kommt immer wieder, ihr wollt es nur nicht wahrhaben. Aber ich glaube, wir müssen mal weitergehen zum Thema.
Was hast du denn mitgebracht?
Genau, ich mache euch hier auch mal eine Sprachnachricht vom Merjit mit rein. Merjit ist unsere... Merjan ist unsere Praktikantin und hört einfach mal zu.
Ja, heute 5 Jahre nach der Ermordung von George Floyd habe ich das Gefühl, dass sich der Geist dieser Bewegung schon in den Köpfen verfangen hat, aber nicht unbedingt, dass es groß etwas verändert hätte. Ich glaube, es ist unvermeidlich, dass Bewegungen nicht die Energie halten können, die sie noch am Anfang haben. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass diese Energie aus dieser Bewegung gut oder zumindest merklich genug in konkrete Veränderungen übersetzt wurde. Aus meinem Umfeld, aus POCs, kommen nach wie vor immer wieder Erzählungen zu rassistischen Erlebnissen, auch wenn das jetzt eine sehr subjektive Erzählung meinerseits ist. Ich sehe ehrlich gesagt in Zusammenhang mit dem Autokratisierungstrend weltweit, dass wir vor allem gute Zeiten für rassistisches Gedankengut erleben.
Wo sie ja ein bisschen deinen Gedanken gerade auch mitnimmt, ne? Ja, was sind deine ersten Gedanken dazu?
Ich würde dem, glaube ich, gar nicht zustimmen, dass die Black Lives Matter sich in den Bewegungen, sich in den Köpfen der Leute festgesetzt hat. Ich glaube, das ist ein sehr bubble-spezifisches Ding. Ich glaube, dass in so meiner Bubble quasi und gerade auch in dem Alter irgendwie so und gerade auch in Berlin und als Black Lives Matter war 2020, das heißt, ich war irgendwie Anfang 20, die Leute in meinem Umfeld auch. Das heißt, es ist irgendwie so eine Politisierungsphase und man ist dann in einer großen Stadt und dann gibt es diese Riesendemonstrationen, die dieses Thema Rassismus nochmal total deutlich machen und die Handlungsnotwendigkeit irgendwie aufzeigen, hat, glaube ich, bei meiner Gruppe natürlich total dazu geführt, dass es in den Köpfen drin ist. Ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie an den Bodensee fahre und in das Dorf meiner Eltern gehe, da hat sich, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel verändert. Ich glaube, es wäre aber auch, wenn man so in die Geschichte zurückschaut, funktioniert ja auch Protest nicht so, dass der quasi, wir haben eine Protestbewegung, im nächsten Sommer sind die Veränderungen da. Das sind ja auch langwierige Prozesse. Im Moment sehe ich aber auch eher, dass wir eine gegenläufige Bewegung total haben. Und ich war ja auch in den letzten Monaten in den USA und da war das total viel Thema, dass es damals diese riesigen Proteste, und auch größer als irgendwie in Europa, diese riesigen Proteste der Black Lives Matter Bewegung gab und da auch total viele Menschen mobilisiert werden konnten. Und gerade jetzt, zu der Zeit, wo Trump wieder im Amt ist, es ein Problem gibt oder es gar nicht mehr so einfach ist, so viele Menschen auch auf die Straßen zu bekommen.
Spannend, wir gehen da gleich nochmal tiefer rein. Meine Frage war an Mehrzat auch, was bleibt nach 5 Jahren Black Lives Matter? Und ich hole euch da auch erstmal nochmal zum Thema ab. Also Sommer 2020 wurde die Bewegung groß. Es gibt Black Lives Matter, aber eigentlich schon seit 2013, das wissen die meisten nur nicht. Groß wurde die Bewegung im Zusammenhang mit dem Mord an George Floyd. Und dieser Mord hat weltweit riesige Protestwellen ausgelöst. 140.000 Menschen waren auch hier in Deutschland auf der Straße gegen Rassismus und Polizeigewalt. Und jetzt 5 Jahre später kann man sich halt fragen, was ist davon geblieben? Sind dir denn irgendwelche, also du hast jetzt gerade schon gesagt, so richtig irgendwie, was ist nicht geblieben? Aber fallen dir denn so irgendwelche Errungenschaften ein, die die Bewegung doch irgendwie geschafft hat?
Das ist eine gute Frage. Also ich denke mal schon, dass das Thema irgendwie größer zu machen und in bestimmten Milieus auch präsenter zu machen, das ist, glaube ich, schon eine Errungenschaft, die da ist. Ich weiß nicht, ob ich politisch da eine Errungenschaft festmachen würde.
Okay, dann nehme ich euch da auch noch mit. Also es gibt schon ein paar Errungenschaften, die auch hier in Deutschland geschafft haben oder geschafft wurden. In Amerika waren die vielleicht noch ein bisschen größer. Ich glaube, für mich eine der größten Errungenschaften ist halt, dass der Begriff des institutionellen Rassismus so an die Oberfläche gezerrt wurde, dass es da so eine Unterscheidung gibt. Ne? Und ich glaube auch, was geschafft wurde, was ich glaube bei anderen Momenten nicht so gesehen habe, war, dass so viel Wissen rumgeflogen ist in Form von Podcasts, in Form von Büchern, in Form von Dokus, die hin und her geschickt wurden. Und sonst hatte ich immer das Gefühl, gerade auf Social Media, es war so ein sehr performatives Ding. Ja, wir machen jetzt hier eine schwarze Kachel oder so und dann ist auch wieder gut und setzen uns nicht damit auseinander. Und ich hatte das Gefühl, bei Black Lives Matter war es ein bisschen anders. Natürlich auch Bubble-spezifisch, aber auch in unserer Bubble musste sich da ja noch einiges tun. Institutionell gab es ja damals den Kabinettsausschuss zur Bekämpfung von Rechtsextremismus. Und da wurden ja 89 Maßnahmen festgelegt, die man umsetzen wollte. Ja, davon... Es ist ja in Deutschland, wir sind immer gut darin, Sachen zu beschließen, umzusetzen. Da sind wir weniger gut drin. Es gab den Nationalen Rat für Diskriminierung und den Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitor, der aufgelegt wurde. Und es gab dann eine Antirassismusbeauftragte. Man hat auch danach gemerkt, dass viele Gelder flossen. Aber da merkt man auch schon, so, das ist halt vorbei. So, jetzt, ne, die Gelder werden auch wieder einkassiert.
Naja, was ja damals auch eine Forderung aber war, dass man den Rassismus in der Polizei aufarbeitet und mal eine Studie dazu durchführt, wie viel Rassismus in der Polizei es eigentlich gibt. Wozu Seehofer, der damals Innenminister war, gesagt hat, nee, das brauchen wir gar nicht, weil Rassismus ist in Deutschland ja verboten. Deswegen müssen wir dazu auch keine Studie durchführen. Und das ist ja zum Beispiel eine Sache, die leider nicht umgesetzt wurde. Aber nicht zu der Zeit.
Nee, aber im Nachgang gab es ja dann die Studie. Als er dann weg war, hat Nancy Faeser das ja umgesetzt. Mhm. Also die kamen dann schon. Ja, aber das ist trotzdem so. Ja, in Deutschland wurden so ein paar Sachen gemacht, aber im Großen und Ganzen hat sich mein Leben jetzt ja nicht verändert. Also es ist weder wirklich fairer oder gleicher geworden als davor.
Hast du das Gefühl gehabt, weil ich habe schon gemerkt, dass als weiße Person da für mich eine total große Sensibilisierung stattgefunden hat, weil ich mich viel mehr damit auseinandergesetzt habe. Das heißt, ich habe auch irgendwie angefangen, Bücher darüber zu lesen. Hast du das gemerkt, dass diese Sensibilisierung bei weißen Menschen größer geworden ist, vielleicht in dem Umfeld?
Also ich sag mal so, das ist nämlich auch so eine Frage, die ich dir stellen wollte. So, wie hast du das als weiße Person eigentlich damals wahrgenommen? So, ich glaube, für mich, was ich in erster Linie gespürt habe, war so eine Form von auch Empowerment. So, weil in dem Moment war so ein Punkt da von... Leute auch so gesagt haben, so, wenn du was machen willst, dann musst du in der Politik auch mal selbst den Arsch hochbekommen und dich auch kandidieren und machen und tun. Das war eigentlich der Anfang vom Ende. davor wollte ich immer nur grassroot-mäßig Politik machen. Und dann, als ich mir das in den Kopf gesetzt habe, dann hat mich das irgendwann auch so ein bisschen krank gemacht. Weil auf einmal Politik nicht nur so Hobby war und man will so ein bisschen was bewegen, sondern auch schwieriger wurde, weil du dich auf einmal in so Fahrtwasser begeben hast, wo du auf einmal so Abhängigkeiten schuldig bist. Und das war richtig beschissen, vor allen Dingen, wenn du als ja eine der wenigen 2-3 Personen da bist. In der Partei oder in so der Linken weiß ich gar nicht, ob es so viel mehr, also ich glaube in meinem Arbeitsbereich, ich habe zu dem Zeitpunkt ja noch so für so Stiftungen gearbeitet, da hat man schon gemerkt, es war auf einmal mehr Gelder da für so Schulungen und so, ne? Also man wurde öfter gebucht. Ich glaube, es haben sich schon ein paar mehr Leute damit befasst, aber es ist jetzt nicht der große Wurf, dass danach sich alles verändert hätte.
Nee.
Das würde ich, glaube ich, so nicht sagen. Fühle ich auch nicht dafür. Also wenn wir uns heute, jetzt gehen wir mal in die Gegenwart, ne, wenn wir uns auch anschauen, wir sind leben ja gerade einfach in einem Rollback, in einem Stepback, ne. Wenn wir uns überlegen im Wahlkampf, ne, die Diskussion über Grenzkontrollen, Abschiebungen, Staatsbürgerschaften entziehen, das sind alles rassistische Narrative, die auch von der CDU getragen werden oder schon eigentlich auch schon immer getragen wurden, die auch von SPD und Grüne teilweise übernommen wurden. So, dann hat man die Korrektivdemos gehabt, ne? Da war schon wieder meine positive Hoffnung weg, weil ich so war, naja, das wird keine nachhaltige Demo. Das ist jetzt ein, zweimal demonstriert man und dann ist das wieder weg. Und endgültig ist, glaube ich, so dieser Schimmer bei mir im Wahlkampf gestorben.
Diesen Wahlkampf?
Diesen Wahlkampf, im Bundestagswahlkampf, weil so die, wenn ich mir über angeschaut habe, ne, als es die ganzen Anschläge gab, ne, und jetzt, ich will jetzt keine Verschwörungstheorien hier irgendwie befeuern, aber war ja schon ein komischer Zeitpunkt, dass gerade zum Wahlkampf so viele Anschläge passiert sind und dann waren sie auf einmal alle wieder weg, ne? Also relativ gesehen, ne? Dann waren auf einmal nicht mehr so viele Anschläge, die verführt wurden. Und dann vor 2-3 Wochen wurde Lorenz ermordet in Oldenburg, von der Polizei 3-mal in den Rücken geschossen und das in Anbetracht mit den Anschlägen, ne, du siehst ganz genau, oh, sind das weiße Menschen, denen geschadet wurde? Oder vor allen Dingen sind das nicht weiße Menschen, die als TäterInnen aufgetreten sind, waren auf einmal 5000 Brennpunkte da. Und bei Anne Will musste man 3-mal über das Thema reden und so. Aber wenn es um die anderen Anschläge ging oder jetzt den Fall Lorenz, wie er ermordet wurde, die Heldengeschichten halten sich für so einen Tag maximal. Ne? Also zum Beispiel Aschaffenburg, dass der eine, ich glaube, der war syrisch, zumindest aus dem Raum, ne? Also irgendwie arabisch, muslimisch geprägt oder gelesene Person. Diese Person hat dann die Kinder beschützt und ist damit reingegangen. Und wie schnell war das weg? Die Frauen, die in dem Bus diesen Messerangriff vereitelt haben, da redet kaum jemand drüber.
Und auch jetzt in Hamburg, dieser war auch ein Messerangriff war. Und das war, glaube ich, auch, ich weiß nicht mehr welches Land, aber aus ein arabischstämmiger Mann, der diese Frau, die Messerstecherin, quasi aufgehalten hat.
Und darüber reden wir halt nicht. Und dann sehen wir doch halt wieder, okay, also in der Medienlandschaft scheint sich nicht so viel verändert zu haben, in der Politik auch nicht. Also da, wo es halt auch drauf ankommt, nicht nur in dem individuellen Momentum, sondern strukturell. Und da, das tut mir halt ein bisschen weh.
Ja, und auch, dass man ja auch gleichzeitig irgendwie merkt, dass wenn irgendwelche islamistischen Anschläge sind, dass dann von einem Notstand gesprochen wird. Und wenn man sich mal die Zahlen anschaut, sind aber die Angriffe und Anschläge von rechts ja viel zahlenmäßig viel, viel größer. Also eigentlich müsste man da von einem Notstand sprechen und da wird es aber nicht getan. Und da ist halt die Instrumentalisierung irgendwie, kann man schlechter verwenden. Klickt sich gerade vielleicht schlechter. Aber das macht es, glaube ich, auch nochmal deutlich.
Ja,
also wo die Prioritäten ja auch politisch sind.
Und guckt man sich die Toten an sozusagen, ne, dann haben wir um die 250 Tote seit der Wende durch Rechtsextreme und durch, sagen wir jetzt mal, Anschläge oder ne, sind das dann irgendwie 11 gewesen, also um die 10 rum, das sind wirklich weniger und das ist aber da der Notstand. Und das DEZIM hat aber auch eine Studie durchgeführt und das DEZIM hat herausgefunden, dass 90% der Deutschen Rassismus und Rechtsextremismus als Problem sehen in der Gesellschaft. Mhm. Und wenn das immer noch so ist, nach dieser Bewegung, und wir wissen, es ist ein langer und weiter Weg, um das irgendwie zu beheben, dann weiß ich nicht, ob sich da so viel ändert. Aber es gibt ja auch positive Momente, das möchte ich euch ja auch kurz zeigen, denn es gab vor 2 Wochen diesen TikTok-Trend und der besagt, dass Gingers jetzt auch Schwarze sind. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich fand es erst schwierig. Ich fand es sehr, sehr schwierig. Ich dachte mir, was ist das hier schon wieder für ein Bullshit? Weil da kommen wieder Weide, wurde wahrscheinlich ein Scherz gemacht und dann kommen da Weiße und übernehmen das so. Aber ich muss sagen, vielleicht ist es auch bei diesem konservativen Rollback eigentlich was Positives. Hast du davon schon gehört?
Ja, ich habe das auch gesehen. Ich habe auch zuerst gedacht, what the fuck, das ist auch so sehr irgendwie, man hat irgendwie hier die Welt und dann hat man da das Internet und wenn man dann im Internet ist, fragt man sich, was geht hier ab? Und ich hatte auch erst den Eindruck, okay, also was soll das? Verwässert das gerade nicht? Auch irgendwie, gerade jetzt, wo man vielleicht auch so sehr gute Begriffe von Rassismus irgendwie braucht, um mit dem Rollback irgendwie umzugehen, verwässert das nicht total, wenn man jetzt sagt, ja, aber Rothaarige sind eigentlich auch schwarz. Ich hatte aber auch so ein kleines Umdenken, je länger ich mich damit beschäftigt habe. Weil ich auch, ja, also es ist Zwiespalt auf jeden Fall da. Ich bin da, vielleicht kannst du da, ich bin da auf deine Perspektive gespannt, aber ich habe schon das erste Mal, glaube ich, festgestellt im Internet, dass Diskriminierung, oder vor allem seit, also so in den letzten Jahren, wo irgendwie sehr oft gesagt wird, nee, Diskriminierungserfahrungen darf man nicht vergleichen und Rassismus ist Rassismus und wenn du irgendwie das und das erfährst, dann darfst du das nicht mit Rassismus vergleichen. Was finde ich einerseits total gut ist, um Sichtbarkeit für dieses Problem zu schaffen. Und ich glaube, in einer...
Das hast du so wahrgenommen?
Nein, das ist zum Beispiel was während der Black Lives... Also was mir aufgefallen ist, zum Beispiel während der Black Lives Matter Demos, wo dann auf den Podien oder auf den Bühnen gefordert wurde, hey, jetzt hört uns mal zu. Ihr versteht uns nicht. Das sind unsere Erfahrungen und die sind auch mit euren nicht vergleichbar.
Also da muss ich ja aber grundlegend widersprechen. Wir fahren ja immer noch einen intersektionalen Ansatz. Das heißt, alle Diskriminierungserfahrungen sind miteinander verschwommen. Und das ist gerade in der Black Community schon sehr lange so. Nee. Ich glaube, der Unterschied ist, dass es darum geht, jetzt geht's aber mal um unsere Perspektive und wir müssen nicht von der einen Perspektive auf die andere kommen. Also alle sind miteinander vergleichbar. Und das ist ja auch der Kern bei diesem Ginger is Black. Ich glaube, das ist halt
ja,
auch
so
ein Punkt.
Ja, aber da möchte ich ja hinkommen. Ich glaube, dass das dieses Betonung, jetzt geht es gerade darum und es ist wichtig, dazu zu hören. Das ist, glaube ich, total wichtig. Ich habe es aber teilweise schon, klar, es gibt irgendwie einen intersektionalen Diskurs. Aber bei einem intersektionalen Diskurs geht es ja nicht unbedingt nur um Vergleichbarkeit, sondern um, wie sieht Diskriminierung aus, wenn irgendwie verschiedene Perspektiven
es
oder nicht
um
Perspektiven.
Verflechtung. Es ist ja, Verflechtung von Diskriminierungsformen.
Und wie funktioniert die dann nochmal anders, ist dann vielleicht eben nicht so gut vergleichbar mit einer anderen Diskriminierungsform. Und ich habe den Eindruck, vielleicht täusche ich mich ja auch total, aber dass wo man vorher vielleicht versucht hat, immer spezifischer Diskriminierung zu beschreiben, indem man immer intersektionaler wurde, also immer mehr Verflechtungen sich angeschaut hat, das vielleicht so eine Bewegung ist, wo man ja auf so einem sehr Basic-Level eigentlich so schaut, hey, irgendwie geht's euch ja ganz ähnlich. Weißt du, was ich meine?
Nee, ich glaube vielleicht, um das vielleicht nochmal anders zusammenzufassen, was ich so schön finde an dieser Bewegung gerade, ich glaube, das ist auch in diesem Rollback. Ich war erst auch sehr kritisch eingestellt, weil ich dachte, boah, jetzt wird es wieder vereinnahmt von Weißen, das ist dann wieder schwierig. Und dann habe ich aber gemerkt, ach, das kommt aus der Black Community. Dann war ich so, oh mein Gott, also was passiert da? Also ich war erstmal sehr ablehnend so. Vielleicht aber auch, weil ich das nicht so mit Humor nehmen konnte als Deutscher, wie vielleicht Amerikaner.
Ich glaube, es funktioniert im deutschen Kontext auch nicht so gut.
Und dann ist mir aber irgendwann aufgefallen, was die halt wirklich machen. Das, was die gemacht haben, also es hat ja als Scherz gestartet, dann ist es weitergegangen. Und ich zeige euch mal einen Mitschnitt sozusagen von einer Ginger-Person, wo ich dachte, ah, das ist die respektvolle Art und Weise, wie die damit umgehen, mit diesem Scherz. Weil eigentlich ist da was passiert, was bei Social Media selten passiert, dass so verschiedene marginalisierte Gruppen zusammengedacht werden oder zusammenkommen, sich nicht entzweien, nicht spalten, sondern sich denken, hey, wir sehen euch, ihr seht uns so und lasst uns connecten. Das ist eigentlich ein cuter kleiner Moment gewesen. Und das geht aber auch nur, wenn man respektvoll miteinander umgeht und so ein Scherz auch nicht, also nicht versucht, die eigene Gruppe dann wieder nach vorne zu stellen, sondern das so aufzunehmen. Und ich zeige euch hier mal einen Mitschnitt, wo ich das richtig süß fand, wie sie das gesagt hat.
The gingers are black people conversation is all over my For You page, so here's my take. Do I believe that gingers are actual black people? No. However, there's a girl that's fighting really hard on here to prove that, so I could be proven wrong. I've felt this way for a really long time. I just like never really spoke about it because it's just like I thought I was the only one that felt this way, but apparently I'm not. There are similarities between discrimination against black people and against gingers, and there is also history.
The history of discrimination against gingers and against black people are obviously not the same, and they're obviously not the same in everyday life today.
Das ist nämlich, was du da siehst, sie geht sehr respektvoll damit um, dass sie sagt, also erstmal, Diskriminierung sind Machthierarchien, die sich immer der gleichen Methoden verwenden. Ne? Also auch Gingers werden sexualisiert, Gingers werden ausgegrenzt, es wird ihnen einfach in die Haare gegriffen. Also es gibt immer Diskriminierungsformen oder Methoden sozusagen, die ähnlich sind. Und das ist das Intersektionale. Diese Erfahrung teilen wir, aber jede Gruppe hat nochmal spezielle Erfahrungen, die andere nicht so haben. Und das fand ich so süß, weil die Gingers das so aufgenommen haben und gesagt haben, hey, ja, es gibt so Ähnlichkeiten, die wir haben. Und ich wirklich, I adore Gingers, weil ich muss sagen, ich glaube, deswegen haben wir auch so ein natürliches Matchverhalten, weil wir ähnlich dieses Mobbing, Ausgrenzung und sowas in der Schule erfahren haben und man hat so einen natürlichen Draht zueinander, weil so Trauma-Bond halt einfach so ein bisschen. Aber es ist halt nicht das Gleiche und diese respektvolle Art, miteinander umzugehen und mit den Diskriminierungserfahrungen von anderen und auch mit Humor, wie sie es ja teilweise machen bei so Videos, wo dann Leute sagen, hey, wir dachten eigentlich immer, wir sind ein biracial Paar, aber nö. Same, same, so fand ich so süß einfach teilweise so, ne? Und es wird halt aber dann auch nicht missbraucht.
Ich glaube, dass man da ja auch sieht, was in diesem TikTok-Trend irgendwie wenig stattfindet, ist so dieses, also findet auch statt, aber ich glaube, viel weniger ist so dieses, nein, ihr versteht das völlig falsch. Also es ist ja ein sehr auf Empathie ausgelegter Trend, der nicht so sehr mit dem Finger zeigt und sagt, nein, das ist aber, das versteht ihr schon mal falsch und das versteht ihr schon mal falsch, das ist überhaupt nicht die gleiche Ebene. Und ich glaube, dass das vielleicht auch aus so einer, vielleicht kommt das auch aus dieser aktuellen politischen Lage, wo man merkt, oh, es wird gerade immer ernster, dass man so Solidarität zu finden wieder viel, viel notwendiger wird und es dann vielleicht auch passiert. Wobei ich mich dann auch frage, funktioniert es andersrum genauso? Funktioniert es, wenn, also quasi das ist ja quasi jetzt von der Black Community ausgegangen und die Black Community hatte gesagt, wir sehen eure Diskriminierungserfahrung.
Nee, das funktioniert ja in beide Richtungen. Das machen ja beide Gruppen. Also sehr intensiv miteinander. Das funktionierte schon in beide Richtungen. Diese Solidarität, von der du gesprochen hast, ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass wir Sachen nicht immer so eng sehen sollten. Wir sollten nicht jedes Wort in meinem Munde umdrehen und der Person immer das Negativste und Schlechteste unterstellen. Ich finde, dieser Trend zeigt auch, wie man einfach auch mal vom Positivsten ausgehen kann und dadurch Solidarität schaffen kann. Und ich glaube, das muss sich so eine Linke in Deutschland sehr krass mal abgucken, weil wir haben gerade nicht die Kapazitäten und auch nicht die Möglichkeit und auch nicht mehr das Privileg, uns gegenseitig zu behaken. Wir müssen jetzt gegen den Feind von außen kämpfen. Und da gehen wir jetzt aber gleich mal direkt weiter zu unserer dritten Kategorie, Top 3. Oder wir machen es heute so, wir haben nur einen Top 1, du musst ja einen aussuchen, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben.
Okay, weil es heute so gut zum Thema passt. Ich habe am Wochenende den Film Mit der Faust in die Welt schlagen von Constanze Klaue angeschaut, der auf dem gleichnamigen Buch von Lukas Rietschel basiert. Und da geht es um die Radikalisierung von Jugendlichen, die zu Neonazis werden. Das spielt im Osten in den Jahren von 2000 bis 2015. Und das ist so ein extrem guter Film, dass ich möchte, dass ihn jeder anschaut. Also es ist ein sehr beklemmender Film, es ist ein sehr, sehr schwieriger Film. Man geht da nicht mit einem, eigentlich ist kein klassisches Highlight, weil man geht da jetzt nicht raus und denkt so, wow, jetzt ist meine Woche aber sowas von auf dem Höhepunkt. Aber ich glaube, es ist ein Film, der sehr, ohne dieses pädagogische, schullehrerhafte und sehr nah an den Protagonisten diese Radikalisierung erzählt und einen Blick, also irgendwie einen empathischen Blick zulässt, der aber nicht irgendwie, naja, die Nazis sind eigentlich die Opfer. Und das finde ich extrem gut gemacht. Das ist eine große Empfehlung.
Okay, mein Top diese Woche ist tatsächlich, dass ich gerade mal diese Woche irgendwie, also ich bin heute da, dann fahre ich wieder zurück nach Leipzig und dann bin ich tatsächlich auch mal 4 Tage wieder da. Also das war die erste Woche seit 5 Wochen, dass ich irgendwie nicht nur 2-3 Tage in Leipzig bin und zu Hause, sondern gerade auch mal so ein bisschen durchatmen kann, so ein bisschen Zeit mit meinen Mitbewohnern wieder verbringen kann und irgendwie auch so, mich auch so, ne, also ich ziehe ja bald um und ich merke gerade, dass ich so in diese Phase komme, wo man so sein Zuhause nochmal so absolut romantisiert und alles ist super schön und super toll und auch hier riecht es viel besser als in Berlin und diese Häuserschluchten und pipapo. Und als ich so zurückkam, war ich wirklich so, ach, eigentlich ist Leipzig ja so richtig schön. Das war wirklich tatsächlich so mein Top diese Woche, dass ich da länger bleiben kann.
Passend dazu wird, glaube ich, auch das Wetter besser dieses Wochenende.
Ja, auf jeden Fall. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Kleiner Open Airs. Ich habe auf jeden Fall wieder Bock. Ja, und dann würde ich sagen, dass wenn euch der Talk gefallen hat, dann teilt uns gerne, folgt uns gerne auf Instagram.
Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge fandet, ob ihr ganz andere Takes habt.
Gebt uns gerne 5 Sterne, wenn ihr das gut fandet. Aber schickt uns auch gerne an mauerecho@taz.de Kritik. Und ja, dann bleibt uns eigentlich nichts weiter zu sagen als
macht's nicht nur gut, macht die Welt ein kleines bisschen besser.
Tschüss.